Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Schönen guten Tag.
Ich mag das Schöne dieser Welt. Ich mag den Wind im Roggenfeld. Ich mag es, wenn der Tag erwacht und die Sonne dazu lacht. Ich mag Plaudern am Nachmittag, Obstkuchen mit Schlag. Ich mag die Lichter meiner Stadt. Diskutieren bis in die Nacht. Lass mich von deinem Duft verführen.
Diese dunkle, samtene Stimme war sein Markenzeichen. Sie haben es gerade gehört, der Sprecher, Sänger, Schauspieler und auch Intendant Volker Lechtenbrink ist jetzt im Alter von 77 Jahren gestorben. Über sein künstlerisch engagiertes Leben jenseits eingängiger Werbung hören Sie hier im Kompressor. Seien Sie herzlich willkommen.
Schon mit 7 Jahren oder 6 Jahren schon habe ich Kasperletheater für die Familie gespielt. Und immer hieß es beim nächsten Geburtstag, kannst du nicht wieder Tritratrolala und so. Also ich war immer Schauspieler, ich bin Schauspieler. Ich werde im Herzen immer Schauspieler sein.
Ich müsste Schularbeiten machen und darum werde ich jetzt erstmal ein bisschen pennen.
Klein Volker im Radio in den 50er Jahren. Damals als 8-Jähriger hat er sich selbst beim Rundfunk beworben.
Ich habe keine Lust mit Stabilbaukästen zu spielen. Ich möchte mit Rundfunk machen. Dann habe ich Schulfunk, Kinderfunk, Hörspiele und so alles gemacht. Ich war fast jeden Tag im Sender.
Mit 15 der Durchbruch im Kino mit Bernhard Wickis preisgekröntem Antikriegsfilm Die Brücke. Lechtenbrink spielt einen Jungen, der mit seinen Freunden eine unwichtige Brücke verteidigen soll.
Wie besonders das Ganze war, das wussten wir erst, als wir hier in Hamburg in der Barke, diesem Erstaufführungskino, rausgingen. Alle gingen wir raus aus diesem Kino und es war mucksmäuschenstill und Menschen hatten Tränen in den Augen und waren weiß im Gesicht und wir haben gewusst, dieser Film muss wohl was Besonderes sein.
Im Theater macht Lechtenbrink Karriere als Schauspieler, als Regisseur und sogar als Intendant. 2004 bis 2006 leitete er das Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg, dem er sich sein ganzes Leben lang verbunden gefühlt hat. Immer wieder ist er auch im Fernsehen zu erleben, bei Derrick und Ein Fall für zwei, kehrt aber immer wieder zum Theater zurück. Einmal hat er sogar eine Fernsehmusikshow moderiert.
Dann hat mir das riesen Spaß gemacht. Nach 2 Jahren hat es mir keinen Spaß mehr gemacht. Und dann habe ich aufgehört nach 2 Jahren. Und das ist alles so für mein Bündel da auf dem Rücken, ist das eine schöne Sache, weil da fast alles drin liegt.
Und in diesem Bündel liegt auch eine Menge Musik. Als Texter steckt er nämlich hinter dem Grand Prix-Hit von Hoffmann und Hoffmann.
Rücksicht! Und
er selbst stürmte die Hitparaden mit einem bis heute unkaputtbaren Ohrwurm.
Ich mag Breitner und sein Spiel. Kinder mit Gefühl, Freunde mit Verstand.
Paul Breitner spielt keinen Fußball mehr, aber ich mag den immer noch. Böll mag ich immer noch. Das ist fast 100% noch genauso.
Das mag ich. Und ganz doll dich.
Sein letzter Auftritt, Ende August in seinem Ernst-Deutsch-Theater. Er erhielt den Gustav-Gründgens-Preis für sein Lebenswerk.
Und dieser Beruf hat mich wahnsinnig glücklich gemacht. Hat mich ausgefüllt, hat mich gereizt, hat mich wachgehalten. Und war für mich nicht anders zu denken als geht weiter, 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 weiter.
Es war ein berührender Auftritt am Ende eines langen Künstlerlebens.
Man muss lieben, lieben können, aber lieben muss gelernt sein. Das habe ich auch gemerkt im Laufe des Lebens.
Hamburg, meine Stadt, all das mag ich. Und ganz doll dich. All das mag ich.
Volker Lechtenbrink ist gestern im Alter von 77 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Film noir, das ist ein Wort, das in den letzten Jahren ein ähnliches Laberwort geworden ist wie Kultfilm, eine nervende Ohrmade, das behauptet wenigstens der Filmkenner und Kritiker Christian Kessler und lässt sich trotzdem nicht davon abbringen, eine große Liebeserklärung an dieses Genre in die Welt zu setzen. Hollywood Blackout heißt sein neues Buch, in dem Kessler 27.000 aufregende Minuten des Kino Noir feiert. Und nicht nur die, auch die düsteren Protagonisten und vor allem auch die Protagonistinnen dieser Filme haben es ihm angetan. Warum? Das fragen wir ihn jetzt selbst. Schönen guten Tag, Christian Kessler.
Hallo, Frau Ufer. Grüß Gott.
Erstmal müssen Sie uns helfen, diesen Begriff Noir einzukreisen, dieses Schwarz und dann auch noch so ganz existenzialistisch französisch übersetzt. Meint das eigentlich eher den Inhalt dieser Filme oder die Form, also zum Beispiel eben wirklich auch wirklich die Beleuchtung?
Ja, also Film Noir ist eigentlich, bezeichnet eine Darreichungsform. Ist kein Genre, so wie Kriminalfilm oder Western oder so, sondern bezeichnet eben diese Präsentationsart sowohl in inhaltlicher Form als auch in ästhetischer Form, wie sie sich eigentlich in den 40er, 50er Jahren sehr deutlich abgrenzte von der Zeit davor. Und hatte dann auch bestimmte historische Ursachen.
Ja, aber über die will ich gerne mit Ihnen sprechen. Genau, 1941 setzt Ihr Kompendium ein. Warum kamen diese Filme ausgerechnet in dieser Zeit in die Welt? Wo kam das Düstere damals her?
Ja, also zum einen hatte das natürlich den Grund, dass Kino immer ein kommerzielles Unterfangen ist. Also deswegen waren sie eigentlich auch ein ganz guter Gradmesser für die ganzen unterliegenden Probleme und Verhexungen einer Gesellschaft. Also als 1929 zum Beispiel die Weltwirtschaftskrise einsetzte, Black Friday bedeutete damals noch was anderes als heute. Damals gingen viele Leute bankrott und die Schlangen vor den Arbeitsämtern, das kann sich kein Mensch mehr vorstellen, fürchterlich. Und die Leute waren deswegen nicht mehr daran interessiert, Helden zu erleben, die aus irgendwelchen reichen Schnöselfamilien stammten, sondern das waren dann eher so Leute von ganz unten, die sich irgendwie hochgekeilt haben. Und das waren eben die Gangster. Die haben so die 30er Jahre eigentlich bestimmt. Das waren auch Leute, die nicht so schön und hochgewachsen waren, wie man das gewohnt war, sondern das waren dann eben so Typen wie Jimmy Cagney, der eher so ein bisschen zusammengedrückt aussah und klein war, George Raft, Dito, Edgar G. Robinson und wie sie alle heißen.
Ja.
Das waren so die neuen Helden und die waren eigentlich moralisch betrachtet verkommene Mistkerle. Nur, die mussten eben die Sachen dann am Schluss dann auch bereuen, im Kugelhagel der Polizei oder von anderen Gangstern oder so, weil die Zensur hätte das sonst nie im Leben durchgelassen. Naja.
Ja, ich finde es so schön, Sie schreiben so hübsch, auf einmal feiert Hollywood Typen, denen man ein paar Jahre vorher im Kino aus Mitleid noch einen Penny in den Hut geworfen hätte. ich denke natürlich auch sofort an Humphrey Bogart, also an so spärlich beleuchteten Asphalt im Regen, hochgeschlagener Mantelkragen, an diesen lakonischen Satz für die Ewigkeit.
Someday you'll understand that. He's looking at you, kid.
Christian Kessler, ist der Film Casablanca sowas wie die Mutter des Noir-Films? Also, oder auch welche Beispiele sind sonst wirklich berühmt geworden?
Also ich würde ihn zumindest als noir verwandt bezeichnen. Diese Darreichungsform, die traf nämlich sowohl zu, was auf was Kriminalmelodramen, aber auch durchaus was Western anging. Casablanca zum Beispiel, diese schöne Schlussszene ist ein perfektes Beispiel. Wir alle wissen mittlerweile, dass Herr Bogart, der ebenfalls nicht sonderlich hochgewachsen war, als er die unsterblichen Worte »Ich sehe dir in die Augen, kleines Hust« gesprochen hat, auf einer Orangenkiste stand, damit er größer war als Ingrid Bergman.
Niedlich, okay.
Und damit er nicht sagen muss, ich sehe dir auf den Adamsapfel, Kleines. das ist schon so, im Noir waren eben auch solche Typen wie in den Gangsterfilmen durchaus noch gang und gäbe. Sie waren nur Ja, das waren Leute, die auch eher so aus dem Volk waren, Privatdetektive, das ist ja das, womit Bogart berühmt geworden ist, mit so Figuren wie Sam Spade in Die Spur des Falken oder Phil Marlowe in Tote schlafen fest und so. Das waren so Typen, die ja, die ganze Zeit über geraucht haben wie ein Schlot und gesoffen, also die waren dem Leben nicht abhold, den schönen Frauen auch nicht. Waren keine Langstreckenläufer der Liebe, also keine soliden Menschen, Männer vielmehr, was anderes als Menschen. Naja, und nichtsdestotrotz, also während ich also Casablanca, der nun ein schönes Kriegsmelodram darstellt, das auch sehr genau auf eben den Zweiten Weltkrieg als starken Einfluss auf diese Tradition referiert, also der zeigt sowas natürlich durchaus beispielhaft. Mhm. Und die ja, nicht nur die historischen Ereignisse waren eben sehr wichtig dafür, auch ästhetisch waren die ganzen Emigranten, die im Zuge nicht nur des Krieges, sondern auch ab 1933 sind ja ganz viele Leute aus Österreich, begnadete Künstler Richtung Hollywood geströmt und haben natürlich auch die europäische Sensibilität mitgebracht.
Interessant.
Also sowas wie den Expressionismus des deutschen Stummfilmkinos, aber auch den poetischen Realismus aus Frankreich, so Jean Gabin, Hafen im Nebel und sowas. Und naja, da waren dann die Sachen nicht mehr alle proper ausgeleuchtet und wir haben ordentlich Geld für eine Eintrittskarte gelöhnt, wir wollen auch was sehen, sondern es wurde ganz viel mit Schatten gearbeitet, mit Low-Key-Beleuchtung, mit, Schatten von Treppengeländern, Ländern, die an die Wand geworfen werden. Das wäre vormals vielleicht allenfalls im Horrorkino der 30er Jahre möglich gewesen. Ich sehe auch tatsächlich den Film Noir der 40er, als das Horrorgenre massiv abflaute vor dem Hintergrund des Krieges, weil die realen Schrecken waren eben doch sehr viel schlimmer als die ganzen Plüsch-Werwölfe und so weiter.
Christian Kessler, über einen ganz interessanten Punkt möchte ich gerne mit Ihnen sprechen. Das sind nämlich die Frauenfiguren. Die sind ja im klassischen Hollywood-Film selten sonderlich vielschichtig, eher so eine, ja, oft wirklich gut aussehende Trophäe für den Filmhelden, für den Schluss. Ja. Aber so eine Lauren Bacall zum Beispiel, die kommt einem da ja doch schon deutlich sperriger vor. Wie ist die klassische Femme Noire?
Die klassische Femme Noire ist eigentlich eine starke Persönlichkeit, sehr im Unterschied zu den von Ihnen erwähnten Trophäenfrauen. Das passt schon ganz gut. Die sind dann am Schluss von irgendwelchen Western oder Krimis oder so meistens den männlichen Helden in die Arme gesegelt, die ihre Männlichkeit am erfolgreichsten artikuliert haben. So, und das war's dann. Und dass sie als eigenständige Persönlichkeit erscheinen, ist wirklich erst ein Resultat eben dieser Filme, die man später als Film Noir bezeichnet hat. Damals waren das ja noch keine richtigen Noirs, sondern das waren düstere Thriller eben oder so. Mhm. Und im Falle der Frauen, der Femme Noire, die unterscheidet sich von der Femme Fatale sehr massiv, weil die Femme Fatale war ja eher so wie der Stummfilm Vamp, eigentlich eine Verkörperung von männlichen Angstneurosen. Also so den Frauen ist alles zuzutrauen. Wenn man sich dem hingibt, dann frisst einen das auf, Femme Castratrice und so. Und die Femme Noire, die versucht eben nach besten Kräften, ähnlich wie die Helden in den Noir-Filmen, irgendwie ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen. Sie bedient sich dabei häufig auch zwielichtiger Methoden. Es gibt da wirklich ganz wenig moralische Konstanten. Es ist nicht wirklich klar, was gut, was böse ist. Fakt ist aber, und das Entscheidende bis zum heutigen Tag eigentlich, dass sie eine selbstbestimmte Persönlichkeit ist und versucht nach besten Kräften irgendwie den Kopf über Wasser zu halten. Ja.
Christian Kessler, wir müssen ganz dringend demnächst mal eine Sondersendung zu diesem Thema ins Leben rufen, denn es gibt noch so viele Aspekte, die sich zu besprechen lohnen würde. Aber erstmal möchte ich unseren Hörerinnen und Hörern sehr, sehr dringend empfehlen, ihr Buch Hollywood Blackout, Sternstunden des amerikanischen Noir-Kinos 1941 bis 1961. Der Band ist erschienen im Martin-Schmitz-Verlag, 372 Seiten dick und kostet 35 €. Christian Kessler ist der Autor. Herzlichen Dank Ihnen.
Danke Ihnen, Frau Ufer.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die kommen heute von Michael Leverkus.
Kevin Spacey muss der Produktionsfirma der Netflix-Serie House of Cards rund 31 Millionen Dollar wegen Vertragsbruchs zahlen. Ein Schiedsgericht hat festgestellt, dass der US-Schauspieler gegen die Verhaltensrichtlinien verstoßen hatte, die vertraglich mit dem Unternehmen vereinbart worden waren. Dadurch trage er die Verantwortung für entgangene Einnahmen in Millionenhöhe. Spacey hatte in House of Cards die Hauptrolle gespielt, bis ihm 2017 im Zuge der MeToo-Debatte Vorwürfe von sexuellen Übergriffen und Belästigungen vorgeworfen wurden, auch von Seiten der Crew. Die Produktion der Serie war deshalb gekürzt und später gestoppt worden. Netflix kündigte Spacey zudem die Zusammenarbeit. Der Bestsellerautor Noah Gordon ist tot. Er starb im Alter von 95 Jahren. Als Arzt ausgebildet, arbeitete er zunächst als Wissenschaftsjournalist. Mit 39 Jahren veröffentlichte er seinen ersten Roman. Rund zwei Jahrzehnte später erschien 1986 sein Weltbestseller »Der Medikus« über einen Mediziner im Mittelalter. Darüber sagte Gordon einmal in einem Interview:
History is absolutely magnificent.
Ich liebe historische Romane. Geschichte ist einfach großartig und besonders medizinische Romane, weil es um Leben und Tod geht, das ultimative Drama. Und das ist immer spannend für die Leute, weil wir alle irgendwann sterben.
Trotzdem lasen in Gordons Heimat USA nur 10.000 Menschen den Medikus. Ganz anders in Deutschland. Dort wurde das Buch mit mehr als 6 Millionen Lesern zum Bestseller. Auch weltweit, denn der Medikus wurde in 42 Sprachen übersetzt und auf der Buchmesse in Madrid 1999 zu einem der 10 beliebtesten Bücher aller Zeiten gekürt. Ein weiterer Erfolg für Nigerias Regierung, die seit Jahren die Rückgabe von historischen Kulturgütern fordert. Das Metropolitan Museum of Art in New York hat jetzt 3 als Raubkunst geltende Kunstschätze, 2 Messingtafeln und einen Messingkopf aus dem 14. bis 16. Jahrhundert an das Land zurückgegeben. Die Objekte haben eine bewegte Vergangenheit. 1897 wurden sie unter britischer Herrschaft entwendet und landeten in Londons British Museum. 1950 gab sie Großbritannien dann an Nigeria zurück, wo sie allerdings auf dem Kunstmarkt landeten. Dort erwarb sie ein privater Investor, der sie später dem Metropolitan Museum in New York schenkte, und da waren sie jahrelang ausgestellt. ZDF-Intendant Bellut hat in New York den International Emmy entgegengenommen. Eigentlich sollte ihm der Preis schon im vergangenen Jahr überreicht werden. Wegen der Corona-Pandemie musste die Verleihung aber verschoben werden.
Der Preis sei eine große Ehre für einen deutschen öffentlich-rechtlichen Intendanten, sagte Bellut. Er freue sich darüber, dass die Auszeichnung ausdrücklich mit den Leistungen im Zusammenhang mit der deutschen Wiedervereinigung verknüpft sei. Die Verleihung sei auch eine Würdigung der Pressefreiheit, die in Deutschland gelte. Der Emmy ist der bedeutendste Fernsehpreis der USA. Mit dem International Emmy Directorate Award ehrt die Akademie für Fernsehkünste und Wissenschaften einzelne Personen oder aber Organisationen für ihren herausragenden Beitrag zum internationalen Fernsehen.
Und den Preis für das beste Comedy-Programm gewann die französische Serie Call My Agent. Als bestes Drama wurde die israelische Produktion Teheran mit einem Emmy International ausgezeichnet.
Das Privatfernsehen hat diese Straße schon längst als kriminellste Meile Deutschlands enttarnt. Eine mit dramatischer Musik unterlegte Langzeitreportage lässt keinen Zweifel daran, tagsüber in der Eisenbahnstraße in Leipzig unterwegs zu sein. Das ist gefährlich. Nachts ist das einfach nur lebensmüde.
Alle 5 Minuten wird in Leipzig ein Verbrechen verübt. Brennpunkt ist das Eisenbahnstraßenviertel. Die Straße sorgt seit Jahren für traurige Schlagzeilen. Bei mehreren Schießereien und blutigen Familienfäden wurden Dutzende Menschen lebensgefährlich verletzt.
Lässt sich diese Straße auch anders erleben und anders erzählen, eben nicht als Prekariatsporno? Genau diese Frage stellt sich der Leipziger Schriftsteller Dimitri Kapitelmann. Für das Schweizer Magazin Reportagen schreibt er ab jetzt ein Jahr lang regelmäßig über seine neue Nachbarschaft zwischen Drogendealern und Kleinkriminellen, zwischen überraschender Freundlichkeit und zwischen fettgefressenen Tauben. Schönen guten Tag, Herr Kapitelmann.
Guten Tag.
Seit wann ist der Ruf dieser Leipziger Eisenbahnstraße eigentlich so ruiniert? Also wie waren Sie oder wann waren Sie als gebürtiger Leipziger das erste Mal da? Erinnern Sie sich noch?
Naja, also ich bin nicht gebürtiger Leipziger. Ich bin in Kiew geboren und nach Leipzig mit 10 Jahren gekommen. Ich kann mich an meinen ersten Besuch auch nicht erinnern in der Eisenbahnstraße. Ich kann mich aber auch nicht an Zeiten erinnern, in denen sie eine gute Reputation genossen hätte. Und soweit ich das aus den Recherchen erschließen konnte, war sie selbst in der DDR als sogenanntes Rekonstruktionsgebiet eher verrufen und nicht so begehrt, obwohl es viele Betriebe gab und eigentlich auch sowas wie einen kleinen Boulevard. Und nach der Wende, ja, der Teil der Stadt, der eben nicht so begehrt war, da durften sich dann die Migranten ansiedeln.
Sie schreiben so schön, ich bin demografische Dekoration für das organisierte Verbrechen. Wie um alles in der Welt sind Sie auf die Idee gekommen, freiwillig in diese Straße zu ziehen? Also sind Sie vielleicht qua Persönlichkeitsstruktur einfach Gefahrensucher?
Nein. Nein, ich habe es gern sicher und gut und warm. Das stimmt so nicht. Und eigentlich schreibe ich ja auch, dass es so Momente gibt, wo ich mir so vorkomme, wenn ich da mit meinem Toilettenpapier und der schönen frischen Minze herumspringe. Und da stehen halt so 10 Sportwagen von einem abgeranzten Telefoncafé. Dann komme ich mir als der liebe Herr Einwohner ein bisschen seltsam vor. Mhm. Aber tatsächlich... Das macht die Straße nicht aus. Ja, sie ist eine Waffenverbotszone, aber andererseits, sie ist auch die internationalste Straße, die ich in Leipzig und ich glaube in ganz Sachsen je gesehen habe. Also das ist die einzige Straße, wo es eine Katze vermisst aushänge in 4 Sprachen.
Ja.
Und sie ist super interessant. Sie ist auch sehr nah am Zentrum und dann gab es noch ein paar andere, für mich persönliche Faktoren, die ganz günstig waren. Ich habe auch teurere Wohnungen in besseren Vierteln auch nicht gekriegt. Ne? Also es ist jetzt nicht nur Pioniergeist.
Ich muss Sie da nochmal fragen. Also Sie nennen das ja auch so schön, dieser kleine Auftakttext in der Zeitschrift Reportagen, den nennen Sie ja auch schon so, meine schrecklich nette Straße. Es sind 1,4 Kilometer, die diese Eisenbahnstraße lang ist. Und Sie haben ja doch einige Momente, die uns begreifen lassen, was Ihnen dort aber auch so gut gefällt. Wie ist das miteinander?
Vielleicht, bevor ich darauf antworte, grundsätzlich hatte ich das Gefühl, je länger ich da gelebt habe, auch als Journalist, dass es so eine Straße ist, die ich gar nicht gerecht darstellen könnte. Man kann natürlich jetzt TAF dafür sehr kritisieren, auch zu Recht, oder Springer oder wen auch immer, dass die so mit Superlativen kommen und einfach diese Straße für die nächsten 3 Jahrhunderte in Verruf bringen. Aber es ist auch nicht aus der Luft gegriffen. Es gibt ja tatsächlich Kriminalität, es gibt tatsächlich Drogen, es gibt Probleme. Das Gegennarrativ zu erzählen, wie schön der Falafel ist und vom netten Gemüsehändler, das stimmt schon auch. Und von den 80 Nationen, die sich da inzwischen gemeldet haben beim Leipziger Meldeamt. Aber das stimmt so auch nicht ganz. Und das, ich stand so ein bisschen vor einer Sinnsackgasse und dachte, eigentlich kann man einen Ort, besonders in den Medien, gar nicht gerecht darstellen. Und dann hat Reportagen gesagt, doch, wenn wir dir eine Kolumne geben, dann können wir dieses philosophische Problem ganz gewiss lösen. Und tatsächlich, und jetzt komme ich auch auf Ihre Frage, ja, gibt es da auch sehr, sehr viele unerwartete Momente. Also ich habe noch nie in einer Straße gelebt, wo sich die Menschen so bereitwillig grüßen. Mhm. Das ist also auch Deutschlands bereitwillig grüßende Meile. Es gibt einfach viele Dinge, die sind so unkonventionell, so fast unstandardisiert, und darin liegt ja auch irgendwie eine Art von Unschuld. Mhm. Es gibt so eine Stelle, die ich beschreibe im Istanbul Supermarket. Gibt es so eine Wendeltreppe in den zweiten Stock, und dann wurden pinke Persil-Päckchen, so wie so ein Ehrenkomitee, stehen dann diese Treppe entlang und leisten einem Gesellschaft, wenn man hochläuft. Und ich habe mir dann vorgestellt, wie das da angerichtet wurde, so Säckchen für Säckchen, Stufe für Stufe, so und draußen ist Waffenverbotszone. das fand ich einfach wahnsinnig interessant zu beschreiben und halt möglichst in einem Ton, der sich halt nicht in diesen Superlativen erschöpft, sondern der tatsächlich einfach beschreibt, auch das Unverfängliche, das ja auch viel Charakterisierendes in sich hat.
Herr Kapitelmann, ich habe ein bisschen auch an die Zeitschrift Flaneur denken müssen, die hier in Berlin erscheint und die sich so regelmäßig über Monate in irgendeiner Straße einquartiert, um das Wesen des Ortes zu ergründen. Die machen das mit Fotos, mit Interviews, mit Kunststrecken. Aber wie gehen Sie vor? Also wie rücken Sie dem Wesen dieser Straße in den kommenden Monaten auf die Pelle?
Das weiß ich noch nicht so genau. Aber ich kann sagen, alle klassischen Versuche, die ich bisher gemacht habe, die Streetworker zu interviewen, die Sozialarbeiter, das Altenheim, wobei das, also alles Klassische bisher war irgendwie doof, das haben wir alles wieder rausgeschmissen. Und all die Begegnungen, die sich aber mehr aus sich ergeben, also nicht aus dem journalistischen Frontalversuch. Die fand ich am interessantesten. Also ich weiß nicht, ob dieses Beispiel illustrierend genug ist, aber ich bin mal verkatert die Straße entlang gegangen mit 3 Säcken Pfandflaschen. Und beim Haji Baba Halal-Fleischer einfach kurz mit den Augen hängen geblieben. Und drin war also dieser vielleicht 50 Jahre alte Mann, der Halal-Fleischer, der ist irgendwie auch so mit den Augen an mir hängen geblieben. Und dann sind wir in die Welt des anderen geplumpst. Er hat halt diesen verkaterten Typen im Mantel gesehen und ich habe ihn beim Schlachten ein bisschen beobachtet. Mhm. Und seitdem habe ich 3-mal versucht, ihn zu interviewen. Es ist bisher 3-mal aus ganz verschiedenen Gründen gescheitert. Aber ich habe gute Hoffnung, dass wir beim 4. Mal vielleicht ins Gespräch kommen. Mein Punkt ist, ich versuche einfach so offen und neugierig wie möglich zu sein, ja, und nicht zu sehr in diesen journalistischen Blöcken zu denken, die wir dann auch leider mit ein bisschen Praxis haben. Und die Tatsache, dass ich dort tatsächlich lebe, hilft halt schon, weil ich bin natürlich auch nicht immer im Journalistenmodus manchmal. Wenn ich im verkatert Flaschen wegbringen muss. Und das ist produktiv.
Herr Kapitelmann, unser journalistischer Blog endet dummerweise genau hier zeitlich.
Ich verstehe.
Aber wir sind sehr, sehr neugierig, ob Sie auch Ihren Kollegen dann noch zum Interview hinkriegen, den Halal-Fleischer nachzulesen. Ja. Ab sofort in den regelmäßig erscheinenden Kolumnen im Schweizer Magazin Reportagen. Der Schriftsteller Dimitri Kapitelmann schreibt ab sofort über die Leipziger Eisenbahnstraße. Wir danken ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank für das schöne Gespräch und die Fragen.
Gestalten. Architektur und Design.
Wir bewegen uns hart Richtung Ende November. Draußen ist es kalt und nass und fies. Und dann ist da noch dieses Virus. Da heißt es in jeder Hinsicht warm anziehen. Unsere Autorin Yeshim Aliulu ist aufgefallen, dass die Mäntel, Jacken und Taschen in dieser Saison ganz ausgesprochen plüschig daherkommen.
Teddybären sind halt so was ganz Besonderes. Das ist ein Lebensgefährte und man findet auch fast in jedem Haushalt einen. Und die Teddybären haben auch immer mit der Zeit einen ganz besonderen Ausdruck, weil wenn sie dann auch so abgeliebt sind und vielleicht auch kein Fell mehr haben, vielleicht auch ein bisschen armselig aussehen, aber sie haben immer so etwas Vertrautes und Spannendes.
Bettina Dorfmann, Expertin für Teddybären, Puppen und altes Spielzeug.
Eigentlich ist es jedes Jahr im Winter immer wieder ein Thema. Ich habe das Gefühl, dass es dieses Jahr noch mal ein bisschen verstärkt ist. Also man sieht es doch gerade so in den Fast Fashion Shops doch noch mehr als in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl.
Das ist natürlich ein Trend, was ja weit verbreitet ist und auch sich immer weiter entwickelt von der Oberfläche. Jetzt gibt es ganz viel, die heißen dann Fuzzy Bags oder so. Das sind dann Taschen mit ganz viel Fell, sehr flauschig.
Lena, 21 und Leon, 23. Modedesign-Management-Studierende. Den Teddybär, kurz Teddy genannt, findet man jetzt nicht mehr nur im Bett, auf der Fensterbank oder in der Vitrine. Der Teddy und sein Kunstfell sind aktuell das Must-Have in der Mode. Jacken, Mäntel, Westen, Pullover – alles ist gerade aus dem kuscheligen Stoff. Und auch der Teddy selbst ist auf Pullis, Mützen und Gürteln gedruckt oder gestickt. Ein Kuscheltier, das vor fast 120 Jahren erfunden wurde, erzählt Teddy-Expertin Bettina Dorfmann aus Düsseldorf.
Im Jahre 1902 war der Neffe von Margarete Steiff bei einem Zoobesuch und hatte dort die Bären beobachtet. Das fand er irgendwie ganz faszinierend und hat gedacht, ja, seine Tante, die hat ja quasi schon diesen Betrieb, wo Filzbekleidung hergestellt wird. wo man auch Tiere aus Filz zum Spielen für die Kinder produzierte und dachte sich, also die Bären sind sehr interessant und dann halt so ein wildes, großes Tier, das wäre vielleicht auch mal interessant und was ganz Neues, sowas zu produzieren. Und er beobachtete die Tiere und fertigte diverse Skizzen an. Und das war eigentlich so dieser Grundstein.
1903, auf der Frühjahrsmesse in Leipzig, wurden dann die ersten Kuschelbären vorgestellt. Und keiner interessierte sich für sie. Bis am letzten Tag auf einmal die Mitarbeiter des damaligen amerikanischen Präsidenten Theodore Roosevelt vorbeikamen.
Und zwar seine Tochter Alice heiratete. Also man suchte irgendwas Besonderes für die Hochzeitstafel, irgendwie eine ganz besondere Tischdekoration. Und man hatte diese Teddybären dort entdeckt und haben gedacht, also die Leute dachten irgendwie, sowas hat es noch gar nicht gegeben, das ist was ganz Besonderes. Und die sahen noch super interessant aus, sie hatten bewegliche Gliedmaße, ja, sowas hat es halt bisher noch nie gegeben. Und da hat man 3000 von diesen Teddybären geordert.
Der Kuschelbär bekam Roosevelts Spitznamen Teddy und wurde weltberühmt und beliebt. Beliebt ist gegenwärtig auch insbesondere eine Tasche aus wollweißem Teddyplüsch. Sie wird auf Social-Media-Kanälen so gehypt, dass sie ständig ausverkauft ist. Was ist da los? Warum ist dieses Material im Moment so in?
Das ist halt sehr flauschig. Ich glaube, vor allem in der Corona-Zeit fühlt man sich damit auch sehr wohl. Auch dadurch, dass man mehr zu Hause ist, werden natürlich jetzt nicht unbedingt Jeans viel verkauft, sondern eben eher Jogginghosen. Ich würde sagen, daher kommt das jetzt nochmal vermehrt auch in der Corona-Zeit.
Lena ist 21 Jahre alt und Modedesign-Management-Studentin an der Akademie Mode und Design in Düsseldorf. Sie hat beobachtet, wie die Mode schnell auf die aktuelle Situation reagiert hat.
Es gibt ja generell so einen ganzen Homeware-Trend. Homeware in dem Sinne, dass Jogginghosen mehr verkauft werden, generell sehr flauschige Materialien verwendet werden. Und es gibt Marken, die ganze Homeware-Sets rausgebracht haben, eine ganze Homeware-Kollektion ganz schnell gelauncht haben. Und da liegt so vor allem der Fokus drauf, ja.
Ihre Kommilitonin Nelly sieht auch einen Zusammenhang zwischen Mode und Weltgeschehen.
Es geht ja wieder der Rückzug ins Heim, eher kleinere Gruppen. Also man mag es gerne gemütlich. Der Teddybär, die Kindheit kommt gleich in den Kopf und zu Hause sein. Und die ganzen Stichpunkte passen selbstverständlich zur Corona-Krise. Und vielleicht ist gerade genau der Teddybär im Kommen.
Er ist groß, stark, hat liebe Knopfaugen und ein weiches Fell. Der Teddybär, der gute alte Freund. Er symbolisiert Wärme, Geborgenheit und eine heile Welt. Genau das, was viele Menschen im Moment vermissen. Vielleicht passt der Teddy genau deshalb gerade so zum Zeitgeist und ersetzt als kuscheliger Plüschstoffmantel die oft fehlende Umarmung.